got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Sag mal ernsthaft, für mich ist das ein neuer Katzenpulli.
Nein. Also ich würde es ja auch nicht übertreiben mit den Katzenpullovern. Den kennst du schon. Das, den Beweis kann ich dir gleich als Screenshot schicken, weil wir beide haben schon bei RTL zusammen mit diesem Katzenpullover Screentime verbracht. Und wir werden es wieder tun demnächst. Denn ich habe auch vor, den zu tragen, wenn wir am 10.12. dem großen Live-Publikum von Stern TV stellen.
Ist das echt live?
Ist das nicht immer live? Ich dachte, das wäre live.
Warte mal, ist Stern TV immer live, ne?
So richtig wissen du es ehrlich gesagt nicht.
Ach doch, 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 du hast recht, es ist live. Ja. Ey, das ist ja super, ich kann da ja alles machen, wenn ich jetzt sozusagen da Flitzer bin.
Absolut. Das und du hast ja ohnehin vor, deine Karriere zu beenden. Die Karten sind auch meistens schon gekauft von den Leuten. Die haben jetzt ja schon für 1,5 Jahre im Voraus zugeschlagen. Also du kannst es quasi nicht mehr versauen.
Wer weiß, vielleicht treibt es den Kartenverkauf an, wenn ich
das da könnte auch sein. Das ist so ein schöner Celebrity Breakdown. Der ist, glaube ich, schon dazu geeignet, die Verkaufszahlen nochmal nach oben zu treiben.
Aber weißt du, was ich wirklich lustig finde? Ich kriege ja dann immer sofort so ganz konkrete Fantasien in meinem Kopf. Ufert das jetzt aus? Wie würde denn Stefan Laschka reagieren, wenn ich einfach wie selbstverständlich, also der fragt mich, was ich erkläre, und dann fange ich erst an, mir beim Erklären die Schuhe auszuziehen, die Socken, ja. T-Shirt, sitzt dann schon mal. Was würde der tun? Was würde der tun? Der wird ja sofort denken, ist versteckte Kamera, oder?
Ich würde auch sagen, ich würde also spontan denken, er wäre bestimmt sehr, sehr höflich und bei dem, was er dann vielleicht auch machen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht doch eher so Leute wie Setaufnahmeleiter oder so Leute aus der operativen zweiten Reihe dann vielleicht kommen und dich von der Bühne zerren.
Aber das ist die Frage. Ab welchem Zeitpunkt schalten die schnell in die Werbung? Also ist das...
Achso, meinst du, ja. Gute Frage.
Also guck mal, also ab wann denkt der, okay, alles klar, der ist wirklich verrückt geworden, wir müssen stoppen. Mhm. Also ich würde sagen, wenn bei Socken und Schuhe wird er vielleicht noch sagen, hör mal, ist alles okay. Aber ab da, wo ich dann wirklich konsequent Hose, T-Shirt, ab da, wo ich sagen, meine Unterhose da sitze und dann noch an der Unterhose nestle,
spätestens
da schreit der wirklich in die Werbung.
Ja.
Das, aber scheiße, jetzt habe ich das so vor Augen, das werde ich in der Sendung, werde ich genau diesen Gedanken wieder in mir hochplöppen.
Und keinen anderen, alle werden es in deinem Gesicht sehen.
Zumindest alle, die den Podcast jetzt gehört haben, die werden, wann ist das nochmal? Am
10. Dezember, ja. Und wir werden da übrigens, apropos Katzenpullover, wir werden natürlich auch viel über Katzen sprechen. Und in letzter Zeit häuften sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Katzen. Eine Kuriose fand ich jetzt, kam aus der Türkei, Katzen maunzen mehr bei Männern.
Vielleicht, weil es einfach effektiver ist, weil Männer vielleicht viel schneller schwächeln.
Entweder das oder, also die Interpretation der Studienautoren ist eigentlich eher, dass Männer schwerer von Begriff sind, dass man denn einfach...
dass man da deutlicher...
Ja, du musst da deutlicher werden, du musst da auch mal was wiederholen, nochmal alles ganz langsam. Ich finde es interessant, die haben es gemacht mit Videomaterial von über 30 Katzen, die sowohl eben mit Frauchen als auch mit Herrchen in Interaktion getreten sind. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, im Durchschnitt miauten die Katzen in den ersten 100 Sekunden der Begrüßung von Männern 4,3 Mal. Und bei Frauen war es bei der Begrüßung nur 1,8 Mal. Das heißt, Frauen checken es einfach schneller. Das ist jedenfalls eine Interpretation. Es gibt von Leuten, die an dieser Studie nicht beteiligt waren, auch kritische Stimmen wie, es waren ja nur 30 Katzen und man weiß gar nicht, wie lange die im Einzelnen so alleine waren. Also wer als Katze lange alleine ist, miaut vielleicht auch schon mal lauter. Das könnten so Störfaktoren sein, die das beeinflussen. Ich würde aber sagen, aus meiner anekdotischen Evidenz und aus meiner langjährigen Katzenerfahrung, ich glaube, das stimmt. Und das muss doch reichen eigentlich.
Also ich glaube ja, also erstmal finde ich 30 Katzen gar nicht so wenig. Ist jetzt vielleicht keine stark wissenschaftlich fundierte Studie, oder man kann jetzt vielleicht nicht alle Rückschlüsse ziehen, aber erstmal ist ja wieder interessant, wie man es interpretiert. Aus der Hundeerfahrung würde ich immer sagen, dass es eher daran liegt, dass Männer schneller reagieren und das mehr verstärken und nicht die Begriffsstutzigkeit automatisch so ist. Aber spannend auf jeden Fall. Also erstmal, dass die überhaupt diesen Unterschied offensichtlich statistisch machen, finde ich total interessant.
Ja, und man kann sich dabei natürlich auch wieder fragen, haben die Leute denn nichts Besseres zu tun, als solche Dinge zu erforschen? Aber generell, ja, ich finde nämlich auch, das spielt so für das Wohlbefinden der Katze ja durchaus eine Rolle, wenn man besser versteht, wie die sich äußert. Und gerade bei Katzen ist es ja so, dass die ihre Probleme zum Beispiel auch häufig verbergen. Wir wissen beide, so eine Katze landet auch schon mal im Tierheim, wenn man sie nicht richtig lesen kann und sie dann irgendwann anfängt, andere Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Protestpinkeln oder. Und was jetzt noch kürzlich rauskam, ist, dass man die Geschichte der Hauskatze in Europa eigentlich komplett umschreiben muss. Was würdest du tippen? Wie lange gibt es schon Katzen bei uns?
30.000 Jahre.
Ja, interessant. Also ich weiß nicht, was ich getippt hätte, wenn ich es jetzt nicht schon gewusst hätte. Ich hätte, glaube ich, auch irgendwie sowas gesagt. Und wobei 30.000, das ist schon sehr nah am Hund. Und man weiß ja, dass die Katze schon deutlich später dazugekommen ist als der Hund.
Ach, warte mal. Ja, aber guck mal, das zum Beispiel wusste ich nicht. Ich dachte, die Katze wäre deutlich früher da gewesen. Deshalb habe ich 30.000 gedacht.
Also in Europa auf keinen Fall. Also die Ägypter haben ja, die
ja sagst
schon...
Das so, du sagst das so wie, ja, wie blöd bist du denn?
Nein.
Woher soll ich das wissen?
Nee, ich wollte eigentlich auch gerade sagen, ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht getippt, was jetzt überall steht. Früher dachte man ja, dass die Katze in der Jungsteinzeit zu uns nach Europa gekommen ist.
Die
also
da jeder... wann war?
So, also in dem Fall sagen sie, die hat, glaube ich, schon vor 11.000 oder vor 10.000 Jahren angefangen, aber die meinen Katze so vor 9.000 Jahren. Ist ja auch immer lustig, wie man da so mit den Tausender Jahren jongliert, dann sind es eben neun schon fast 10. Aber ich hätte es auf keinen Fall, hätte ich gesagt, Jungsteinzeit, aber ich finde es auch gar nicht so unplausibel, weil das war ja auch diese Zeit, als die Leute dann von Jäger und Sammler zu Bauer und Hirte gewechselt haben und man hat dann vielleicht auch mal irgendwie so eine Kornkammer gehabt, wo man vielleicht auch mal Mäusebefall hatte oder. Finde ich gar nicht so abwegig, aber es ist wohl so, dass die ganzen Funde, die darauf hingedeutet haben, eigentlich alles Wildkatzen gewesen sind. Und die tatsächliche Hauskatze, die ist erst mit den Römern nach Europa gekommen. Das haben jetzt neue Genuntersuchungen gezeigt. Die ist erst seit 2000 Jahren da. Und dafür, muss man sagen, hat die sich schon ganz schön schnell verbreitet.
Und hat die ganz schön große Schnauze.
Die ist kaum neu und hat schon recht groß. 2000 Jahre.
Ja. Aber sag mal, gibt's oder hat jetzt mit dem wahrscheinlich gar nichts zu tun, aber gibt's irgendwo eine Info, wann das erste Mal sozusagen ein Zuchtbuch einer Katze registriert wurde?
Nee.
Also wann hat der Mensch angefangen, es mal wieder in die falsche Richtung zu schieben?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ägypter jetzt auch schon so das ein oder andere festgelegt haben. Aber wissen tue ich es nicht. Aber ich werde der Sache nachgehen.
So, na endlich.
Ja.
Endlich geht so einer wichtigen Sache mal jemand nach. Nein, aber ich finde es wirklich interessant, weil... guck mal, wie lange das bei Hunden gut ging, dass einfach irgendwelche Mischlingsköter mitgelatscht sind. Ja. Und dann kam jemand auf die glorreiche Idee, okay, nach Funktionalität wähle ich die aus. Verstehe ich auch noch. Ne, zu sagen, lass doch mal die Hunde mitnehmen, die und die Eigenschaften am besten haben. Aber irgendwann kam ja irgendjemand auf die wirklich wahnsinnige Idee zu sagen, nee, aber der Hund muss so aussehen und der aber so. Also auch da wissen wir zufällig, was war denn so die erste Rasse, die definiert wurde?
Also bei den Hunden weiß man ja jetzt, darüber haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen oder so mal geredet, dass ja diese ersten Hunde auch sich schon sehr unterschieden haben. Also es war ja ungefähr derselbe Zeitraum, wenn man es jetzt nicht so auf 1 oder 2.000 Jahre ankommen lässt, dass sich auch schon bei Hunden bestimmte rassetypische Merkmale gezeigt haben. Und das war ja auch schon eine Überraschung, weil man dachte, das wäre eher so eine Sache, die sich erst in den letzten 200 Jahren entwickelt hat.
Aber wie kam man denn auf die Idee? Wird mir jetzt gerade mal so bewusst. Weil, also ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, ne? Wenn ich in der Eifel sage, pass auf, keiner kastriert hier mehr einen Hund und die sollen sich alle wild verpaaren, dann wird doch da sich regional etwas durchsetzen. Und warum ist das so überraschend? Und
vielleicht definieren die dann Rasse noch mal ein bisschen enger gefasst. Also, dass es nicht so diese Schläge sind, die man dann vielleicht auch zum Beispiel so immer noch bei bestimmten Hirtenhunden hat, die nicht ganz so eng im Genpool sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal ein bisschen was anderes ist. Und vielleicht auch, weil diese ganze Dokumentiererei vielleicht auch erst vor 200 Jahren losging, als man möglicherweise auch getrieben von so ein bisschen Anerkennung dafür, dass man eine bestimmte Rasse aus der Taufe gehoben hat.
Also heißt, vor 200 Jahren ungefähr ging das mit den Rassebüchern los. Und wissen wir denn, was so die erste wirklich offiziell registrierte Rasse war?
Nee.
Und ist die auch die Nummer 1 in der Liste? Nein. Das wissen wir ja schon.
Nein. Ich glaube nicht, nee. Das wissen wir immer noch nicht. Seit 4 Jahren Podcast ist das so. Ja, unbefriedigend. Wobei ich behaupten würde, dass es die wenigsten Leute, die jetzt gerade zuhören, so interessiert.
Okay, ja.
Aber wir können das ja nochmal, ich gucke das nochmal nach, wir erörtern das dann nochmal privat und sollte sich dabei gegen meine Erwartung noch irgendwas Interessantes dabei rausstellen, wird man das natürlich auch hier im Podcast hören.
Aber was die meisten HörerInnen interessieren wird, ist, warum steht da schon wieder Alkohol auf dem Tisch bei dir? Ist mal, das so die morgendliche Portion?
Das ist gar kein Alkohol.
Was ist das denn?
Es ist ein alkoholfreier Martini.
Es gibt alkoholfreien Martini?
Ja, das habe ich nämlich, so habe ich auch geguckt und das habe ich auch gedacht und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ich habe ihn allerdings noch nicht ausprobiert. Ich hab mir das
aber willst du das nicht jetzt mal, willst du das nicht jetzt mal eben machen? Es ist ja schon 9 Uhr.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe das für Weihnachten.
Aber daneben steht doch Obstler.
Ja, gut. Erstens ist das ein Haselnuss.
Sie sagt zielsicher, das ist doch gar kein Alkohol. Das ist alkoholfreie Martini. Daneben steht der Brennspiritus.
Hey, das ist ein Haselnussgeist. Das ist eine ganz feine Spirituose, die ich hier stehen habe.
Aber warum hast du die auf dem Frühstückstisch stehen?
Ich hab nicht so viel Platz. Es ist einfach eine Ablagefläche. Ich kann froh sein, dass hier überhaupt noch mein Frühstücksbrötchen steht. Guck mal, ich habe auch einen Kohl. Der ist auch keine Requisite. Der ist einfach da, weil er keinen anderen Platz gefunden hat.
Aber mit welchem Selbstverständnis? Nein, nein, das ist gar kein Alkohol. Das ist alkoholfreier Martini. Was ist mit dem Schnaps? Ach so, ja, der. Der ist so Ablage.
Naja, ja, den trinke ich jetzt jedenfalls auch nicht zum Frühstück, obwohl es eine leichte Nutella-Note hat, das Zeug.
Bah.
Ja, Trudis Trainingstagebuch. Ich muss was eingestehen. Und zwar ist etwas eingetreten, was der Hundeprofi bereits prophezeit hatte.
Wieder?
Ja, ich habe aber, ich bin jetzt noch relativ früh dabei. Ich muss jetzt nur extrem, klug gegensteuern. Und da kommst du ins Spiel. Trudi ist selbstbewusster geworden im Wald. Und sie läuft ja mit der Schleppleine und mit einem Tractive durch die Gegend. Trotzdem ist sie so auch auf uns bezogen und im Wald so sicher, dass auch schon mal die Schleppleine auf dem Boden liegt und sie so ein bisschen, also ich die nicht mehr festhalte und wir so ein bisschen so sie hin und her schicken oder auch mal, sie hat so einen Hirsch von Rossmann, den sie kurioserweise viel interessanter findet als den Futterbeutel, den sie dann schon mal holt im Wald. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass sie eigenständig den Radius vergrößert, weil sie weiß, dass sie dann gerufen wird und ein Leckerchen bekommt. Mhm. Und dieses Abrufen funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und ich will das jetzt nicht versauen, indem ich sie dann nicht belohne, wenn ich sie zurückrufe, weil sie ihren Radius so vergrößert hat. Also wie kriege ich das jetzt wieder raus? Was mache ich jetzt am schlausten?
Naja, also am Anfang würde ich jetzt erstmal den guten alten Richtungswechsel einschlagen. Also das heißt, wenn du merkst, die rennt jetzt statt wie gewöhnt 20 Meter voraus, geht die schon mal 100, bleibt stehen und guckt doof, so nach dem Motto, hör mal, wäre doch jetzt Zeit für einen Rückruf.
Ja.
Also das, was der West Highland Terrier in Trödeln macht, also dass der so hinten bleibt, kann ja dann ein Hund anderer Struktur dann ein bisschen nach vorne machen. Und dann drehst du dich um und bist weg in die andere Richtung.
Okay.
Und ich würde vor allen Dingen immer dann, wenn sie sich so gedankenversunken entfernt, gerade im Wald, mal schnell hinter einem Baum verschwinden, so dass sie merkt, ach scheiße, das ist jetzt wirklich, jetzt habe ich zu lange nicht aufgepasst.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, das ist aber sehr gemein, das ist ja Verunsicherung. Ja, es ist auch in gewisser Art und Weise eine Verunsicherung, aber ich finde es sehr zumutbar, dass ein Hund lernt, hör mal, du musst schon ein bisschen gucken, wo wir sind, sonst sind wir nämlich weg.
Ja.
Das ist ja ein ganz normaler, auch artspezifischer Weg. Da läuft auch nicht die Mama vorne weg und sagt immer, hier spielt die Blaskapelle, wo seid ihr denn alle?
Mhm.
Also das würde ich machen, aber nicht den Fehler machen, wenn sie dann anfängt, dich zu suchen und zu finden, einen Keks zu geben. Denn zum einen wird sie dann sogar warten, bis du weg bist, um dich dann suchen zu können, dann macht die ein lustiges Spiel daraus. Sondern kurz bevor sie dich selber gefunden hat und du merkst, ah, jetzt ist sie so 4 Meter entfernt, gehst du wie selbstverständlich aus dem Gebüsch wieder raus und alles ist okay.
Okay.
Und trotz alledem aber natürlich immer wieder Rückruf üben, klar.
Ja, gut. Ja, ansonsten läuft das alles ganz hervorragend. Und ich kann mich nur wiederholen in meiner Trudi-Begeisterung. Ich verweise auf vorherige Folgen.
Aber ich finde, man kann auch diese Begeisterung gar nicht oft genug zum Ausdruck bringen. Weil auch da, ne, das erlebe ich ja ganz, ganz häufig, und das habe ich oft genug gemacht, dass wenn ich zu Hausbesuchen gekommen bin, haben die Leute natürlich erstmal, verstehe ich auch, deshalb bin ich da, so eine ganz lange Litanei losgelassen, was irgendwie alles nervt und wie anstrengend und was irgendwie schwierig ist. Und das verstehe ich, deshalb rufen die mich ja. Aber wenn ich gemerkt habe, das eskaliert so im Kopf, das heißt also der Fokus liegt nur noch darauf, was nervt, habe ich oft genug gesagt, hey, was sind die Sachen, die der Hund echt ganz besonders gut kann oder die ihn besonders liebenswert machen.
Ja.
Und das war dann eigentlich immer schön, dass wir auch gesagt haben, guck mal, lass auch mal das bitte nicht vergessen und das auch jetzt mal ein paar Tage machen. Also wirklich nur in Situationen gehen, wo es richtig smart ist und wo es irgendwie besonders ist. Ich hatte aber mal einen Shiba Inu im Training. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Also die Leute konnten nicht mehr in den Raum, wenn der Hund irgendwie gefressen hat. Also mussten dann sozusagen das Zimmer verlassen. Und dieser Hund hat relativ regelmäßig alles verteidigt, was er ins Maul kriegen konnte. Also dann lagen schon keine Knochen und kein Spielzeug mehr rum. Da hat er halt einen Schuh genommen. Wenn man die Schuhe weggeräumt hat, dann hat er sich einen Kugelschreiber gesucht. Whatever. Und wenn die Leute aber gesagt haben, ja, dann friss doch den Kugelschreiber. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Dann hat er den immer näher gebracht. So nach dem Motto, ich leg den jetzt vor deine Füße. Wenn du aufstehst, bist du näher dran, da kriegst du einen drauf. Also richtig massiv so, ne? Und auch mit reinbeißen und dem ganzen Programm. Und das werde ich nie vergessen. Also das haben wir auch gedreht. Das wird es irgendwo noch in den Tiefen des Archivs irgendwo geben. Saß man da. Und die Frau tat mir so leid. Und die hatte so ein, ich glaube, der Sohn war so 17, 18. Und die erzählte so, was alles anstrengend ist. Rausgehen geht nicht, auf Artgenossen los. Boah, wenn wir Besucher kommen, geht auf den Besucher los. Und die hörte gar nicht mehr auf. Und dann habe ich irgendwann gefragt, sagen Sie mal, was sind eigentlich die Momente, wo Sie total genießen, dass dieser Hund im Haus ist? Wenn er schläft. Oh Gott, das fand ich so bitter, dass sie sagt, im Grunde kann sie den Moment nur noch genießen, wenn er schläft. Und dann guckt sie ihn aber auch an und findet ihn ganz süß. Aber sie sagt, sobald er die Augen aufmacht, ist hier für uns die absolute Hölle los.
Nein.
Boah, das fand ich richtig bedrückend. Aber ich muss natürlich auch erstmal lachen, weil der erste Impuls, ich wusste nicht, ob sie es ernst meint. Aber großes Kompliment, vor allen Dingen der Sohn, die haben es richtig gut hinbekommen. Also die waren hinterher in der Lage, dem Schweineohren zu schmeißen, die er gebracht hat und so. Also die,
wow,
die haben es echt, echt hinbekommen. Und der war schon ziemlich ernst. Der hat dann, was lustig war, der hat dann auch, wenn er gemerkt hat, ach okay, wir sind jetzt hier im Training, die gehen nicht mehr drauf ein, hat er angefangen, den Kameraleuten Sachen vor die Füße zu schmeißen, so nach dem Motto, bei sich den halt. Also fand ich schon wirklich einen krassen Hund. Aber die haben es echt toll, toll gelöst.
Witzig. Ich habe eine Frage bekommen, also über Instagram gab es einen Rassewunsch für das Rasseporträt.
Ja, klar.
Und ich dachte gerade kurz, dass du von dieser Rasse sprichst, aber es ist eine andere.
Vor allen Dingen, es ist ja so gelogen. Ne?
Was
ich
denn?
Ich wurde gefragt. Das ist ja diese Influencer-Scheiße. Ja, viele Leute haben mich ja gefragt, wie dieser Pullover ist und so. Und ich muss gestehen, das habe ich auch schon mal gesagt, den Satz. Da muss ich hinterher selber über mich lachen. Da war es tatsächlich so, da lag Emma in diesem Cozy Cord Körbchen.
Ja.
Und da haben wirklich Leute geschrieben. Und da habe ich gesagt, ja, viele von euch haben mir gefragt. Da musste ich selber so lachen über mich. Also
viele fragen mich ja, absolut, warum bin ich so schlau? Ja, es ist aber in diesem Fall richtig und ich werde im Anschluss an dieses Rasseporträt auch noch die entsprechende Nachricht vorlesen können zum Beweis. Es ist die Standardnummer 309 und ich habe auch wieder den zweifachen Test gemacht, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass wir diese Rasse gibt. Noch nicht im Porträt hatten.
Naja, wunderbar.
Ja, und schon sind wir mittendrin. Zur Größe. Widerristhöhe 44 bis 51 Zentimeter. Das Haarkleid. Ein charakteristisches Merkmal der Rasse. Kurz, rau und borstig. Das Haar ist gerade und steht vom Körper ab. Aber an den Gliedmaßen liegt es üblicherweise flach an, ohne Unterwolle. Die Länge des Haares kann von 1 bis 2,5 cm variieren, niemals getrimmt. Die bevorzugte Gangart ist der Trab. Die Bewegung ist frei, harmonisch und energisch, mit gutem Raumgriff und starkem Schub aus der Hinterhand. Bei zunehmender Geschwindigkeit tendieren die Pfoten dazu, näher einer gedachten Mittellinie aufzutreten. Eine stelzige Bewegung ist unerwünscht.
Ja, sagt mir nichts.
Zur Rute. Dick und rund an der Wurzel verjüngt sie sich zu einer dünnen Spitze. Die Rute ist sehr hoch angesetzt, ein charakteristisches Merkmal dieser Rasse. Sie kann hoch und gebogen, eng gerollt oder über dem Rücken oder zu einer von beiden Seiten gekrümmt getragen werden. Eine unvollständige...
Ganz kurz noch. Hast du kurzes, borstiges Fell gesagt? Bist du dir sicher?
Ja, da bin ich sicher.
Ach, jetzt war ich ganz woanders. Scheiße.
Mhm. Der Hals von mittlerer Länge, kräftig, gut auf den Schultern aufgesetzt. Das ist immer gut, wenn der Hals gut auf den Schultern aufgesetzt ist, wenn er da gut sitzt. Die lose Haut an der Unterseite des Halses sollte nicht übertrieben entwickelt sein. So, und jetzt könntest du schon vielleicht sogar was ahnen.
Ja, ich hatte relativ schnell eine Vermutung, als du über die Rute und so gesprochen hast. Aber den Hund, den ich meine, der hat eher langes, eher flauschiges Fell. Deshalb bin ich leider...
Nee, aber dann meinst du sowieso den falschen.
Ja, ja.
Es ist ein mittelgroßer, lebhafter, kompakter Hund mit quadratischem Gebäude und kurzer Lendenpartie.
Aber ich, mal ernsthaft, ich glaube, dass du da beim Fell einen Deckfehler hast. Nicht, ich denke falsch, das Rasseporträt soll.
Ich glaube nicht. Ich sag dir nochmal jetzt was. Hautfalten ja. Am Schädel und am Widerrist. Kleine Ohren und ein Fang, der dem eines Nilpferdes gleicht, verleihen ihm.
Sind wir jetzt beim Schapai?
Ja.
Ach, fuck, weißt du, wo ich war die ganze Zeit? Weil das mit der Rute und so. War ich beim Tibet-Terrier. Und dann habe ich überlegt, habe gedacht, Moment,
den Tibet-Terrier
hatten wir schon. Also ich bin mir relativ sicher, den hatten wir schon. Und dann denke ich, hey, kurzer, oh, der Shar-Pei, das ist natürlich, ich dachte, den hätten wir auch schon mal gehabt.
Ja, oder?
Aber ich bin mir sicher, dass wir schon mal über die Rasse gesprochen haben. Und da hatten wir ja einen ganz rührenden Fall mal bei den Unvermittelbaren. Ja, also die Hunde sind hochproblematisch im Verhalten. Und ich werde keine Frage beantworten oder keine wüste Beschimpfung von Leuten, die diese Shar-Peis haben und sagen, die ist aber ganz nett, sind hochkomplex im Verhalten mit anderen Hunden. Zum einen, weil andere Hunde eben genau oft denken, was ist dieses knautschige Nilpferd, dessen Mimik ich nicht lesen kann. Denn das, was da an Qualzucht inzwischen los ist mit den Hautfalten, ist wirklich pervers. Also das ist wirklich schlimm. Also alleine schon, dass du diese Hautfalten reinigen und einfetten solltest, damit sie nicht scheuern, nicht entzünden und sonst, ist ja total verrückt. Also das ist ein Problem. Andere Hunde können sie oft nicht lesen. Dann ist der Shar-Pei ein Hund, der, sag ich mal, ja, sehr auf sich bezogen ist, wenig kooperativ ist. Wenn er in Streitigkeiten kommt, extrem kompromisslos ist. Also mit Artgenossen nicht nur geil, aber mit den eigenen Menschen ist er meistens zuckersüß und nett zu Hause.
Mhm.
Und also da fehlt mir wirklich, also wir können immer über Geschmack sprechen, ne? Aber da fehlt mir wirklich das Verständnis, wie man auch nur eine Sekunde dieses Tier schön finden kann.
Mhm.
Das ist ja wirklich, also wirklich hässlicher kann ein Hund ja eigentlich fast nicht mehr sein. Und mal unabhängig davon, dass wir natürlich über Geschmack streiten können, Ich kann es nicht verstehen, dass da jemand sagt, so, nun kaufe ich, weil doch wirklich der größte Dussel sofort sehen muss, das kann ja nicht gut sein mit dem Falten am Kopf. Also dazu muss man ja nur wirklich überhaupt gar nicht das geringste Grundverständnis haben. Das sieht man doch sofort. Also das kapiere ich echt gar nicht.
Ja, also ich meine, bevor man jetzt zum Auslöser dieses Rasseporträts kommt, ich hatte es so ein bisschen so im Hinterkopf, dass du dich schon mal in der Weise geäußert hast, dass die problematisch sind, was das Verhalten auch zwischen Hunden betrifft. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, muss man natürlich auch noch sagen, diese Hautkrankheiten aufgrund der Falten, die sind nicht das einzige gesundheitliche Problem, was der Shar-Pei hat. Und also damit verbunden sind ja Entzündungen, Pilze, Bakterien, die sich da ausbreiten.
Augenkrankheiten bis zum Abwinken.
Viele Allergien, Dermatitis, eine der Augenkrankheiten ist dieses Entropium, also dass sich das Lid nach innen rollt, sodass die Wimpern ständig auf dem Auge reiben. Und das führt zu Schmerzen, Entzündungen, kann unbehandelt das Auge schädigen. Ist auch jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für den Shar-Pei. Aber es kommt eben eins zum anderen. Dann hat er Ohrenprobleme, weil die Gehörgänge sehr eng sind und chronische Ohrenentzündungen begünstigen. Es gibt, wie bei vielen anderen Hunden der Größe, auch Probleme mit HD und ED, also Hüftdysplasie und Ellenbogendysplasie.
Das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht so erwartet.
Es gibt eine rassetypische Erkrankung, das ist so ein sogenanntes Familial Shar-Pei Fever, also ein hohes Fieber, verbunden mit geschwollenen Gelenken, besonders die Sprunggelenke. Ja. Und da habe ich Bilder gesehen aus einer wissenschaftlichen Publikation, da musste ich denken an so diese extremen Gelenkschwellungen, die man manchmal bei Mastschweinen sieht, die ja auch kaum noch auf ihren eigenen Beinen stehen können. Das ist gigantisch. Also es sieht
und total schmerzhaft ist das.
Es sieht auch sehr, sehr schmerzhaft aus. Und
das Problem, entschuldige, dass ich so reingrätsche, Problem ist, wenn die erstmal so dick und groß sind, ich meine, dann ist es ja auch zügig diagnostiziert. Ich habe aber viele Shar-Peis und ich weiß gar nicht, warum das so war. Ich hatte ja im Kölner Raum doch einige im Training. Ganz, ganz häufig so diese Erwärmung der Gelenke und diese Schmerzen werden dann gar nicht so schnell von den Leuten diagnostiziert, weil die dann gar nicht so schnell so humpelig sind. Also wenn ein Hund lahmt und so, dann ist ja immer schnell der Verdacht, komm, wir checken das. Also da habe ich nicht nur einen Shar-Pei gehabt, der lange, lange Zeit unter echten Schmerzen gelitten hat, bis das überhaupt mal vernünftig diagnostiziert wurde.
Heftig.
Und das macht ja auch nicht gerade fröhlich, ne, wenn du mit Schmerzen unterwegs bist.
Nein. Und dabei bleibt es auch nicht. Es gibt auch noch Atemprobleme und weitere Schwierigkeiten. Die Nase ist auch wieder zu kurz, der enge Rachenraum und. Aber das wären jetzt ja alles keine Gründe, jetzt so ein Tier nicht aus dem Tierschutz zu holen. Gerade wenn man sich vielleicht dann doch auch für diese Rasse erwärmen kann und die vielleicht doch auch irgendwie auf eine Art niedlich findet. Und so ein Mensch, ein sehr netter Hörer aus der Schweiz, hat uns geschrieben. Er hat geschrieben, er hat seinen Mann jetzt nach langer Überredungskunst dazu bewegen können, sich doch nochmal für einen Zweithund aus dem Tierschutz zu interessieren. Aber
süß.
Ja, da hören wir jetzt aber schon das Problem, was sich anbahnt. Es ist ein Zweithund. Ich lese mal vor. Liebe Katharina, heute waren wir in einem Tierheim und haben einen Hund kennengelernt. Im Mai ist unser Boxer mit 13 Jahren verstorben. Wir haben auch noch einen zweiten Hund, einen Mini-Aussie-Doodle, auch Zwergpudel genannt. Auf der Seite des Tierheims stand, dass der Hund ohne Probleme als Zweithund geeignet sei. Als wir mit unserem Hund im Tierheim ankamen, war die Person sehr verwundert, dass wir bereits einen Hund haben und diesen mitbringen. Es war wohl eine andere Person, mit der unser Hörer da in Kontakt gewesen ist. Und es war so jetzt so ein bisschen unklar, wie es zu dieser Empfehlung kam. Jedenfalls schreibt er weiter, vielleicht könntest du die Rasse mit Martin im Podcast besprechen. Dann kann ich mir auch noch ein Bild machen. Ich werde nun nächste Woche nochmal mit der verantwortlichen Person telefonieren und nochmal im Tierheim vorbeischauen. Das wäre das erste Mal, dass ein Hund aus dem Tierheim zu uns kommen würde. Es hat viel gebraucht, meinen Mann zu überzeugen, dass es nicht wieder ein Hund aus einer Zucht bzw. ein Welpe sein muss. Mir würde viel daran liegen, dass es klappt. Es handelt sich um die Rasse Chappé. Natürlich weiß ich, dass es sich hier um eine Qualzucht handelt. Der Hund hat aber zum Glück wirklich verhältnismäßig wenig Falten. Liebe Grüße aus der Schweiz.
Also genau, also erstmal eine kurze Klammer jetzt, ne? Bitte hört auf, die Leute im Park schon in irgendeiner Art und Weise wüst zu bepöbeln, wenn die mit einer Qualzucht unterwegs sind. Also ich hatte gestern noch so ein schönes Gespräch dazu mit dem Stefan von VW, der sagt, ey, und der hat einen schokobraunen Labrador, der wirklich einfach nur nett ist, dieser Hund. Aber das komplette Programm, so ein klassischer Montagshund an Krankheiten. Ne?
Ah ja, die haben viel so Gelenk, Kreuzband und so weiter, haben die braunen Labrador.
Ja, aber pass auf, jetzt kommt da, ja, und dann, der hat immer Probleme mit Mastzellen. Mhm. Aber er sagt, guck mal, heute weiß ich habe bei einem Vermehrer gekauft, der 8, 9, 10 Würfe im Jahr mit seinen Hunden produziert. Ich bin völlig naiv dahin und drauf reingefallen, habe das ganz süß gefunden und so weiter. Der sagt, heute würde das nie mehr für mich auf dem Programm stehen, das zu tun. Damals, ich war nicht besonders informiert, die Hunde waren süß und brauner Lavi, was willst du falsch machen? Mhm. Das war so die Gedankenkette. Und deshalb kenne ich ja nun wirklich auch viele Leute, die ja auf diese Art und Weise sich irgendwo einen Welpen gekauft haben und erst im Laufe des Lebens mit dem Hund gecheckt haben, ey, was habe ich da gemacht? Und deshalb kann ich doch nicht dauernd die Leute an die Wand nageln, wenn die mit dem Cavalier King Charles Spaniel durch den Park laufen. Also, weißt du, ein Gespräch drüber zu führen, finde ich immer gut. Aber so dieses per se verurteilen und drauf losgehen und auch letztlich die Geschichte gar nicht zu kennen. Also, wie viele von den Leuten, die mit Mops durch den Park sind, sagen, hör mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe den Hund Secondhand von der Oma übernommen, ich habe ihn aus dem Tierschutz oder sonst was. Also grundsätzlich, diese Pöbel-Arie muss ein bisschen aufhören. Mhm. Und jetzt zu dem Chappé zurückzukommen. Natürlich ist das eine hochkomplexe Rasse. Aber das heißt ja nicht, dass keiner von denen nicht völlig smart durch die Welt läuft. Ich habe natürlich auch total nette kennengelernt. Und ich kann jetzt nicht sagen, weil dieser Hund da im Tierschutz ist und, sage ich mal, eine gewisse Irritation da ist, ob der als Zweithund gut funktioniert, genau, kann er ja trotzdem mit diesem einen Hund total nett sein. Mhm. Also das muss man halt testen. Also da würde ich einen Profi mitnehmen, der mal am Zaun testet und mal guckt und mal checkt. Also ich kenne ja, das haben wir ja bei den Unvermittelbaren immer wieder, dass wir sagen, hey, dieser Hund ist nur bedingt verträglich, mit vielen Hunden im Park gar nicht. Aber wenn man es systematisch aufbaut, kann das total smart laufen. Also da kann ich immer wieder nur sagen, damals Emma und Abby, also Emma ist nicht unbedingt ein guter Zweithund gewesen und war auch mit der Gesellschaftung von Luna war das nicht ganz einfach. Und ich habe Videos, wo Abby und Emma aber wirklich zähnefletschend voreinander stehen und wo du vielleicht so als normaler Hundehalter sagst, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Reiche mir einer das Bolzenschussgerät? Aber die Hunde waren hinterher
wirklich...
Aber
für dich dann, oder was?
Ja, für mich natürlich, dass man auf die Idee kam, diese beiden Hunde miteinander zu verpaaren, zu vergesellschaften, nicht verpaaren. Aber durch viel Systematik und durch gutes Management war das hinterher völlig entspannt. Also die haben in einem Korb gelegen und Emma hat Abby stundenlang die Ohren geleckt. Also da war wirklich, wirklich smart am Ende. Mhm. Also das heißt, das musste man wirklich nur eben aufbauen und man muss sich der Komplexität bewusst sein. Also ich würde hingehen, mir jemanden dazu holen, der Erfahrung hat, oder vielleicht haben sie auch im Tierheim jemanden, der Erfahrung hat, und erstmal am Zaun testen, wo stehen wir da. Mhm. Und selbst wenn es am Zaun im Tierheim nicht funktioniert, würde ich mir noch die Mühe machen zu sagen, also wenn sie wirklich diesen Hund wollen, lass uns mal auf ein neutrales Gelände gehen und da testen. Weil es kann sein, dass der Test am Tierheim schon verfälscht, weil die Erfahrung ist, ja, ich wohne jetzt hier, ich mache hier Palaver, ich bin territorial, ich bin vielleicht völlig reizüberflutet, gestresst oder sonst was. Also nur weil es heißt, dieser Hund ist nicht automatisch ein guter Zweithund, heißt es nicht, dass man nicht einen Hund findet, wo da glühende Liebe draus werden kann. Man muss sich nur der Komplexität bewusst sein. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Jetzt hat er seinen Mann weichgekocht, dass er bereit ist, mal einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Und dann weiß ich aber nicht, ob es gut ist, direkt einen Hund zu nehmen, wo vielleicht es vehemente Probleme geben könnte. Das muss man vielleicht auch psychologisch mal einmal aus Menschensicht betrachten. Ja. Von wo ist denn die Zuschrift? Aus welcher Region?
Das weiß ich leider nicht. Da steht nur Schweiz.
Aber pass mal auf. Ich finde das gerade so schön. Ne? Ich finde das gerade so schön. Kannst du mal in Kontakt treten?
Mhm.
Also hast du Kontaktdaten irgendwie oder
ja, wir haben uns über Instagram geschrieben.
Perfekt. Mhm. Pass auf. Mein Angebot ist, das geht auf meine Kosten. Wir schicken einen Trainer, eine Trainerin von uns aus der Schweiz dazu und die soll mal testen. Also ich hau mal 5 Stunden raus. Super. Und soll sich mal 5 Stunden damit beschäftigen. Und da wird es dann aber auch eine ehrliche Einschätzung geben. Also es wird im Zweifel auch darauf hinauslaufen, dass wir sagen, hey, das ist jetzt keine richtig schlaue Idee. Wir finden einen anderen Hund aus dem Tierschutz. Also das wäre jetzt nicht, dass der seinen Mann dann jetzt davon wieder wegkriegt.
Ja.
Aber wird es der sein, kann man ja in einem Test dann auch mal rausarbeiten. Also das würde ich jetzt, weil ich das so schön finde, dass da sein Mann sagt, nee, komm, ich lass mich mal drauf ein.
Mhm.
Und das wäre ja irgendwie schade, wenn das jetzt so verpufft, weil das nicht der eine richtige Hund ist. Weil wenn es der nicht ist, finden wir vielleicht einen anderen.
Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Angebot. Da wird er sich freuen, bin ganz sicher. Ja, dann.
Du musst mir nur mal zukommen lassen, aus welcher Region, weil dann gucke ich, welcher Trainer von uns da ist und
okay.
Wen wir da nehmen.
So machen wir das. Und von dieser Stelle hier schon mal alles Gute und viel Glück dabei.
Also wir werden Daniels Mann da nicht irgendwie rauslassen aus der Verantwortung.
Nee.
Der kommt uns nicht vom Haken, wenn er schon einmal so weit ist.
Super.
Apropos vom Haken, ne? Und ja. Eigentlich, ich mache einen kurzen Schlenker, weil genau das, was wir gerade hatten, so dieses, ey, jetzt hört's mal auf, die Leute zu verurteilen, was die für einen Hund haben, ne? Ich habe ja so eine Quengelei in mir, weil ich ja wirklich so gerne ein eigenes Talk-Format hätte, ne?
Mhm.
Und wir haben ja das Lagerfeuer, wer das noch nicht gesehen hat, gibt's in der RTL Plus im Gratisbereich. Mal anschauen, da habe ich Leute bei mir in den Garten geladen und am Lagerfeuer geplaudert und es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Mit Ilka Bessin und Detlef Stevens und wirklich, das hat eine ganz besondere Dynamik bekommen.
Ja, und auch eine Intensität, wie man sie eigentlich so in Talkformaten selten hat, weil es ja auch sehr ans Eingemachte ging.
Absolut. Also wir haben da wirklich alle drei ganz schön die Hosen runtergelassen. Und jetzt ist es aber so, dass es, sag ich mal, in den Sendern überall schwere Zeiten gibt. Und irgendwie glaubt keiner so richtig daran, dass man jetzt so ein Format im linearen Fernsehen etablieren kann. Ich glaube da aber natürlich total dran und du weißt, dass ich ja sehr quengelig werden kann, wenn ich
das ist richtig.
Und alle haben ja mitgemacht ohne eine Gage. Also Ilka und Detlef und ich haben ja keine Gage, sondern wir haben einfach gesagt, wir treffen uns, wir zeichnen das auf, das wird ein schönes Gespräch.
So. Die haben aber sehr gut gegessen.
Ja, okay, und Marco hat gekocht. Okay, von Markus Littler. Ja, das stimmt. Übrigens, das muss man echt mal sagen, ich lobe den ja so ungern, weil das ein Freund von mir ist, aber das war mit Abstand der beste Pizzateig, den ich jemals zu mir genommen habe. Das war unglaublich, weil der so fluffig war, aber trotzdem so leicht kross drumherum. Es war wirklich spektakulär.
Okay.
Habe ich so noch nicht gegessen. Also wirklich saugut. So, auf jeden Fall gequengelt und irgendwie hätte ich so Lust und Talkformat und aber eben nicht so 1-10 Minütchen und zack, nächste Gast, sondern auf jemanden eingehen. So, und jetzt haben wir rumgequengelt. Und jetzt machen wir 6 Folgen. Und da ist ja kein Geheimnis, kann man ja so sagen, VW hat das finanziert.
Mhm.
Es gibt also auch da für mich keine Gage und für die Gäste keine Gage. Aber wir, so die ganze Produktion, Technik und Schnitt und so weiter, wird von VW übernommen, worüber ich wirklich sehr dankbar bin. Und wir fahren dann aber in einem Auto durch die Gegend.
Ach cool.
Und ich klemme mir also quasi Leute ins Auto, die können im Grunde nicht weg und wir fahren los. Also das Auto ist dann total verwanzt und es gibt auch keinen Techniker, der mit dem Auto sitzt oder so. Wir fahren einfach los und plaudern. Und ich freue mich da wie doof drauf. Jeder Gast hat ein Projekt, was er mit mir bespricht. Und für dieses Projekt spenden wir 5.000 Euro jeweils. Und ist das so ein Format, wo wir steigen jetzt in ein Auto. Guck mal, wie toll der VW ist. Wir reden da einfach gar nicht drüber. Nur wir plaudern. Und noch schöner ist, ich war so frei, wen ich einladen kann, ne?
Mhm.
Und ich bin gestern aus diesem Gespräch rausgegangen und war so, wirklich das Wort, beseelt trifft es einfach. Wir sind 2:15 gefahren, Andrea Sawatzki und ich.
Ach.
Und dann kann man ja auch erstmal denken, ja, wieso jetzt Andrea Sawatzki?
Naja, zum Beispiel wegen ihrer Arbeit für den Tierschutz würde mir jetzt als erstes einfallen, oder?
Ja, das auch. Ich darf mir willkürlich Leute aussuchen und das Format wird irgendwann im Sommer werden wir das irgendwo hochladen. Und es werden extrem unterschiedliche Menschen sein. Mhm. Also, nee, ja, unter anderem auch Jonas Ems. Also, also Influencer mit, was weiß ich, 1,5 Millionen Followern, ganz kluger junger Mann, der sich viel über politische Themen äußert, viel über Tierschutz, aber auch Schauspieler ist. Also ganz bunte Person im positiven Sinne, cooler Typ. Also ganz unterschiedlich. Ne? Dann ist auch mal ein Fußballer dabei, ein Basketballer. Also einfach auf Leute, auf die ich Lust hatte. So, Andrea und ich fahren los und ich hatte mir Andrea deshalb gewünscht. Ich habe ja vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren mal mit ihr Hundeprofi gedreht. Und da war das schon so, dass ich so ein ganz warmes Gefühl hatte, die 3 Tage, die ich mit ihr verbracht hatte. So ein Gefühl von Wärme war da einfach irgendwie. Jo, und dann komm, Frau Sawatzki mit an Bord. Natürlich nicht nur, weil sie Schauspielerin ist, sondern auch Autorin. Und sie hat Bücher geschrieben, die mich sehr mitgenommen haben. Dann haben wir, das war mir aber alles nicht so klar, ist erst in dem Gespräch so wahr geworden, eine sehr ähnliche Lebensgeschichte. Und es war 2 Stunden lang eine unfassbare Intensität, aber auch so überraschende Momente. Wer hätte gedacht, dass Andrea Sawatzki so ein Partybiest ist? Also wenn man die so sieht, ich hätte eher im Kopf Yoga.
Weiß ich gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall interessant, ja.
Und wer einen kleinen Eindruck davon haben möchte, kann mal eine der letzten Folgen des Podcasts Kaulitz-Hiltz hören.
Ja.
Wo Bill Kaulitz erzählt.
Stimmt, daher habe ich es gehört. Die sind zusammen feiern gewesen.
Und die hat dann einfach bis 5 Uhr morgens den durch alle Clubs in Köln geschleift und einfach auf jeder Tanzfläche die Hütte abgerissen. Und ich finde das ein so tolles Bild. Und sie hat so viel unfassbar schlaue Sachen gesagt. Sie ist 62 und wir haben natürlich auch über Alter geredet. Und ein Satz, den sie so gesagt hat, ey, weißt du, das ist gerade die schönste Zeit in meinem Leben. Alles ist so voller Energie und Kraft. Ich fühle mich so kraftvoll. Und ich habe immer noch so eine Wildheit in mir, aber ich habe inzwischen auch die Klugheit, dass ich auch nicht mehr vor jede Wand rennen muss. Und das war total, das war so ein super Gespräch. Und dann haben wir uns danach noch, weil wir uns irgendwie gegenseitig noch Sprachnachrichten geschickt, weil das so schön war einfach. Also ich werde natürlich zu gegebener Zeit dann auf das Format hinweisen und das hier dann teilen. Aber das ist wirklich total schön, dass das so aufgegangen ist. Und sehr gut. Ich ärgere mich dann immer so ein bisschen, dass die Sender nicht den Mut haben, sowas zu machen. Aber
ja, wer weiß, vielleicht werden sie es jetzt sehen. Und ich sag jetzt nochmal eine Plattitüde, die man auch sehr häufig hört. Ich bin gespannt, aber ich bin's wirklich. Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt super. Und gerade so Gespräche im Auto haben eine andere Qualität, wenn man sich nicht dabei anguckt, sondern wenn man den Gedanken auch mal so ein bisschen freien Lauf lässt. Das ist immer eine ganz andere Dynamik, die da zwischen Leuten entsteht. Ich finde, das ist eine super Idee.
Und Zeit einfach. Einfach Zeit haben. Nicht immer dieses, oh, jetzt müssen wir. Und deshalb haben wir auch beide, sie ist gerade auf Lesetour und das war ihr freier Sonntag. Und sie hat das aber auch genauso betrachtet. Also es war nicht so, sag mal, wann starten wir, wann hören wir auf, sondern es war klar, wir starten dann und dann. Ich hole dich ab im Hotel und dann fahren wir los. Und beide waren so, ist unser freier Sonntag, wir fahren mal los und gucken, wohin uns der Wind treibt und so. Das war echt total schön.
Super. Ich habe jetzt verschiedene Tipps noch auf Lager. Und zwar natürlich sind es die Tierheimhelden, die immer noch laufen. Samstags 19.10 Uhr. Jetzt am Wochenende lief die Folge aus Almere. Auch eine sehr besondere Folge mit wirklich wilden Tieren. Also wo man aber auch wieder so ein bisschen mit der großen Dummheit der Menschheit konfrontiert wird. Aber was ich eindrücklich fand, war auch nochmal, wie diese Schimpansen, das sind ja, also das ist ja total traurig. Du hast auf der einen Seite, haben die diese Prägung auf Menschen und auf der anderen Seite und wollen auch diese Nähe. Auf der anderen Seite kann man dieses Risiko aber überhaupt nicht eingehen, denn sobald der Schimpanse den Schalter umlegt, hast du gar keine Chance mehr. Und dann geht's auch, dann geht's nicht mehr darum, mit wie vielen Verletzungen du da vielleicht rauskommst, sondern der Affe kann dich tatsächlich umbringen. Und es ist ja was ganz Trauriges, ne? Die sind so fehlgeprägt auf der einen Seite und du kannst sie aber auf der anderen Seite nicht mehr so leben lassen, weil die einfach so eine Kraft und Bedrohlichkeit dann doch auch entwickeln.
Total. Und es war auch eigentlich so das Beklemmende beim Drehen sehr häufig, dass man gesagt hat, ja, die Tiere, die da gelandet sind, sind ja alle aus privater Haltung dahin gezerrt worden. Also, das heißt, da war eine Pavian-Familie, die sich ein Restaurantbetreiber in Deutschland einfach vor dem Restaurant in eine Voliere gepackt hat und gesagt hat, guck mal, hier sitzen 6 Pavianen, ist das nicht lustig?
Also so in den 80ern hat man sowas noch mal öfter gesehen, ne? Dass irgendwo so ein
Affe aber das war nicht in 80, also die Hunde sind nicht in den 80ern da. Die Paviane sind nicht in den 80ern geholt worden. Ne? Nee. Oder auch die Serwale, die dann da in privater Hand waren. Also sehr, sehr beklemmend, wie bescheuert die Menschheit bei dem Thema immer noch ist. Mhm. Aber noch beklemmender finde ich eigentlich, warum man das politisch zulässt. Mhm. Also jetzt mal ernsthaft, haben wir ja schon drüber gesprochen. Du darfst als Privatperson in Deutschland einen Tiger halten. Und jetzt bitte ganz kurz die Frage, wenn Menschen sich politisch damit auseinandersetzen und vielleicht sogar Entscheidungen treffen können. Ich möchte bitte die Erklärung haben, warum der Staat sagt, ja, das finden wir in Ordnung. Mhm. Also was soll denn der... Also jetzt kommt mir nicht an mit Freiheit und so, ne? Also wo soll die Logik darin liegen, dass der Mensch in privater Hand Wildtiere hält? Es gibt keinen Grund. Sie können es von mir aus in Zoos noch schönreden, aber in privater Haltung, sorry, das muss mir einer erklären. Und vor allem, was machst du denn? Hör mal, der Nachbar fängt an, ein 100 Quadratmeter Gehege zu bauen und fragst, was machst du da so? Ja, da kommen noch die beiden Tiger nächstes Wochenende. Mhm. Was machst du denn dann? Da machst du nichts, gar nichts dagegen. Das ist irre. Also komplett irre. Also nicht nur, wie gefährlich das ist, sondern auch, was für eine schlimme, schlimme Tierquälerei das ist.
Komplett.
Wahnsinn.
Ja, konzentriert man sich doch lieber auf so ein gutes, altes, domestiziertes Haustier wie den Hund oder eben auch die Katze. Da dachte ich irgendwie auch nochmal übrigens bei dieser geschichtlichen Thematik, wie lange die jetzt schon da sind, wenn man sich das so überlegt, also dass diese ganzen Migrationsströme, hätte ja wirklich gut sein können, dass die schon mal deutlich vorher, früher gekommen ist, weil zum Beispiel wir sind ja auch das Ergebnis von mehreren Auswanderungswellen aus Afrika, da wo wir ja alle herkommen, mit diesen Urgermanen, wie sich das so die junge AfD zum Beispiel vorstellt, den gibt es ja so gar nicht.
Das ist auch wieder, was da wieder für Frettchen aus den Löchern kommt. Wenn du dir die anguckst, davon dieser jetzt die nächste Nachwuchsgeneration da oder was die sich da wieder irgendwie da denken, was die für eine Scheiße von sich geben, das ist sensationell. Und ich finde da die Frage, wer hat die wieder aufgetaut? Echt eine gute Frage. Mhm. Also die müssen ja jetzt, die haben ja definitiv 15 Tage im Eis gelegen. 15 Millionen Jahre im Eis gelegen.
Ja,
also die können ja nicht aus dieser Zeit stammen. Und das ist ja auch so, wenn das nicht so traurig wäre, hat das ja auch was unheimlich Witziges. Da ist ja auch viel so Humor drin. Also nicht die haben Humor, sondern es ist ja auch sehr humorig, wie blöd die sind. Ne?
Tatsächlich, ich muss auch sagen, dass da doch wirklich einige auch extrem lächerliche Figuren herumsprangen.
Voll.
Aber dann war ich gestern irgendwie auf der Rheinuferstraße unterwegs in Köln und sehe auf so einem großen Screen irgendwie so eine Schlagzeile von T-Online, dass die AfD jetzt gerade stärkste Kraft ist, und da dachte ich wieder stimmt, das war ja die Realität. Und was ich auch sagen muss, ich habe dazu auch so 2-3 kritische Rückmeldungen bekommen, als ich selber bei Instagram geteilt habe. Es gab in Gießen, als sich diese neue Partei da jetzt formiert hat, gab es, also diese neue Jugendorganisation der AfD, gab es Proteste von ein paar zigtausend Menschen, die dorthin gereist sind.
Die und sofort dann als Linksradikale stigmatisiert werden. Ein Witz ist das.
Und ich muss sagen, dass ich diese Bilder, wie die Polizei auf die zuläuft und die niederknüppelt, die ersten Reihen, ich habe jetzt schon dieses Jahr wirklich einiges an Polizeigewalt auch gesehen, was ja zum Glück heute auch per Video auch häufig festgehalten wird und wie ich hoffe, dann auch dazu führt, dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden. Aber das fand ich nochmal sehr schockierend, weil das, was ich auch bedauerlicherweise so von deutschen Politikern gehört habe, dass dort irgendwelche Radikalen gewesen sind, die Polizei durchgängig irgendwie selbst mit Flaschen beworfen hätten oder. Das ist ja eine wirklich, es ist eine Diffamierung von solchen Gruppen wie Omas gegen Rechts. Also die sind jetzt nicht der schwarze Block. Und man muss ja trotzdem also immer genau hingucken. Ich legitimiere damit nicht die Gewalt gegenüber Polizisten oder Polizistinnen. keinster Weise, aber man darf davor die Augen nicht verschließen. Und ich habe den Eindruck, entweder weil ich es jetzt mehr wahrnehme oder aber auch, weil es zunimmt, dass diese Videos in den Netzwerken einfach häufiger werden. Es ist keine KI. Du siehst dort Gewalt. Und wenn dort eine Person auf dem Boden liegt, dann schlägt man nicht mehr darauf ein. Das muss doch eigentlich in der Polizeischule am Tag 1 klar sein, oder nicht?
Genau, aber zwei, drei Gedanken dazu. Zum einen, nochmal hier, das sind Linksradikale und Rechtsradikale. Das ist ja immer so, also habe ich auch schon erlebt, wenn ich mich mit Menschen über Flüchtlingspolitik unterhalten habe und gesagt habe, naja, es ist ja völlig klar, dass wir auch alle mit in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass Menschen weltweit nicht in Lebensgefahr sind. Und dann kommt ja oft so, ja, aber was habe ich denn damit zu tun? Ja, ja, weil dein Wohlstand unter anderem darauf basiert.
Ja.
Und das ist so ein banaler Fakt.
Oder deine gesundheitliche Versorgung in
all
Deutschland.
All das, ne? Ja. So, das ist ein Thema. Aber trotzdem sag ich natürlich auch, dass man natürlich Flüchtlingspolitik versuchen muss, mit Sinn und Verstand anzugehen und zu sagen, okay, wie kann man es regeln und was können wir dazu beitragen, dass Integration gut funktioniert und auch innerhalb der EU zu sprechen, sag mal, wie viel geht und wie kann man es organisieren und strukturieren. Deshalb, wenn ich den Gedanken habe, bin ich nicht in meinem Kopf gegen helfen bei Menschen, sondern ich mache mir Gedanken darüber, wie können wir das leisten. Und das heißt nicht, lass die Leute nicht rein, sondern wie geht das eigentlich? So, der eine sagt, guck mal, der Rütter, der ist ja Rechtsradikaler, was natürlich absurd ist, weil ich mir Gedanken dazu mache, wie kann man das denn regeln? Und der andere sagt, ist ein Linksradikaler, weil er sagt, alle rein. So, und genauso, wenn ich diese Bilder der Gewalt sehe, die Polizei da ausgeübt hat, weiß ich faktisch, weil ja in meinem Umfeld Polizisten leben und nicht zuletzt sind meine beiden engsten Freunde Polizistensöhne. Deshalb kann ich schon ein bisschen mitsprechen und krieg schon ein bisschen mit, dass du natürlich bei der Polizei auch Leute hast, die sagen, ach so, echt eine Demo? Komm, scheißegal, lass mich mal erste Reihe. Ich habe richtig Böcke. Einmal doof gucken, gibt's direkt Knüppel aus dem Sack. Natürlich gibt's so Leute da. Und da gibt's auch genug Untersuchungen dazu, dass natürlich auch wir ein echtes Rechtsproblem in der Polizei haben. Trotzdem sehe ich dieses Video, wie die da auf den ersten Blick ja völlig harmlose Menschen zurennen und da reinknüppeln. Aber sofort habe ich wieder im Kopf, Leute, bitte, lasst uns aber differenzieren. Nicht diese Situation, die ist ja völlig eindeutig, aber trotzdem dürfen wir auch nicht den Fehler machen. Und das ist echt hart, welchen Situationen Polizisten in Deutschland ausgesetzt sind.
Ja, klar.
Und was die sich für eine Scheiße... Und das ist ja immer genau das, dass man beide Seiten sehen muss. Aber man darf vor der einen Sache nicht die Augen verschließen, aber auch nicht vor der anderen.
Nein, aber weißt du, was mir auf dem... ich sag mal, Wecker geht, ist das, wenn man einen Missstand beklagt, dass einem dann sofort unterstellt wird, dass man vor dem anderen die Augen verschließt oder dass man das nicht sieht. Und das ist ja
aber das ist das, was ich ausdrücken wollte. Vielleicht habe ich es holprig und kompliziert formuliert, aber das ist genau das, was ich sage. Man darf das anprangern. Man darf sagen, hey, das ist doch nicht euer Ernst, dass da jetzt der Polizeihund gegen die Leitplanke geworfen wird. Seid ihr bescheuert? Damit sage ich nicht, jeder Polizist tut das. Aber trotzdem muss ich auf diesen Missstand hinweisen dürfen oder meine Meinung dazu sagen dürfen.
Ja.
Und die Szene da, wo die da mit Heidewitzka in die Leute reinrennen, das ist ja nicht normal.
Unfassbar.
Nein.
Apropos Polizei. Mein Tipp ist sicher alles andere als ein Geheimtipp. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich weiß, dass du ein Tatort-Skeptiker bist oder eigentlich gar keine Tatort guckst. Gestern Abend war der zweite Tatort von einem neuen Frankfurter Ermittler-Duo, was ich unglaublich gut finde.
War Edin dabei?
Genau, Edin Hasanovic war dabei und seine Kollegin Melika Vrhutan. Und das ist, finde ich, richtig, richtig gut. Also es ist alles so eindringlich und spannend und gut geschrieben. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass eben
Tatort und
vieles...
Spannend.
Ja, total. Und vieles wird eben nicht so explizit zum Beispiel ausgesprochen. Da wird nicht so viel gesabbelt. Es gibt nicht diese erklärenden Dialoge. Und alles ist ja, mit so viel Bedacht und Subtilität erzählt und auch in einer ganz eindrücklichen Bildsprache. Ich bin großer Fan und damit auch nicht alleine. Das ist jetzt wirklich alles andere als ein Geheimtipp, aber ich sag's trotzdem für den Fall, dass Leute in der Hörerschaft den Tatort für sich vielleicht schon abgeschrieben hatten. Das ist wirklich ein...
Und das völlig zu Recht.
Ja, das ist wirklich ein Ermittlerteam, dem man wieder sehr gerne zuguckt.
Ach. Mit
Edin Hasanovic und Melika Vorhutan, aber natürlich auch einfach sehr gut geschrieben, tolle Regie, sogar das Kostüm finde ich auffällig gut. Also ich freue mich auf den nächsten.
Jetzt freue ich mich richtig. Also die Kollegin von Edin sagt mir jetzt nichts, aber weil ich ja mit Edin in Spielshows war und weil wir uns zwar sehr selten, aber ab und an mal schreiben, das ist so ein feiner Mensch. Und das ist auch einer, muss ich wirklich sagen, der lustigsten Leute, die mir begegnet sind. Der hat wirklich eine Schraube locker. Also ganz, ganz witziger Typ. Trotzdem aber auch ein sehr tiefsinniger Kerl, der sich für wirklich wichtige Dinge stark macht. Und ich freue mich total. Das ist so super, dass du mir das empfiehlst. Für mich hat es sich gelohnt, weil ich hatte ein bisschen Bammel, es zu gucken, weil ich natürlich den ganzen Promokram mitgekriegt habe und gehabt habe, oh, bitte, 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 bitte. Ich traue mich nicht so richtig, weil ich sonst die Sachen, die er macht, auch als Schauspieler, ich wirklich großartig finde.
Es ist richtig gut. Da freue ich mich freuen.
Sau gut, weil, ist ja klar, ne? Ich meine, Tatort hat für mich aufgehört, als Schimanski nicht mehr dabei war. Weil da konnte ich immer noch sagen, ey, der Schimmi, der ist einer von uns aus dem Pott und das ist so hat man sich den Ruhrpott-Bullen gewünscht. Deshalb ist ja auch... Ist jetzt nicht Tatort, aber mit dem, wie heißt der Henning, Baumann, Baumgart oder so, der letzte Bulle, das ist eine Scheiße, die kann man kaum ertragen. Das ist so eine, das ist auch nicht lustig, auch wenn sie glauben, das wäre mit Humor, das ist so Klischee-Mist. Und so sind ja die meisten Tatorte gebaut. Was ich zum Beispiel noch gut fand, war immer die Nora Tschirner-Tatorte, die fand ich halt lustig.
Ja,
weil da habe ich immer gedacht, wie haben die das durchgekriegt? Weil das ja so skurril und schräg war, da habe ich gedacht, wen haben die da narkotisiert bei der ARD, dass das durchgewunken wurde? Das fand ich immer noch total unterhaltsam. Aber das war für mich auch kein Tatort in dem Sinne. Ja.
Also das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es dir vielleicht ein bisschen zu sehr unter die Haut geht. Weil die sind eindringlich und also die sind schon... Ja, das wird dich nicht kalt lassen. Diese Geschichten werden dich nicht kalt lassen.
Das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll, weil das wäre ja ein totaler Bruch der Historie von Tatort. Denn hat ja im Tatort faktisch, und ich habe ja auch viele Folgen gesehen, als ich jünger war, also ich habe ja noch nie einen Tatort gesehen, der auch nur eine Sekunde spannend oder auch nur im Ansatz emotional war.
Nee, das ist der, also bei dem...
Weißt du, wo du gesagt hast, boah, mein Gott...
Also bei der ersten Episode habe ich bestimmt zwei oder dreimal kamen mir die Tränen.
Dir?
Mir, guck mich an. Das ist eigentlich, das hätte ich zuerst sagen müssen.
Komm, lass mich raten, da ist eine Katze überfahren worden. Ach, das freue ich, das ist ganz schön, das ist eine schöne Empfehlung, toll. Ach, ich freue mich für den Edin auch sehr. Mein Tipp ist ein Buch von Andrea Sawatzki und das Buch heißt Biarritz. Und auch da, ganz lustig, sie war mit 16 das erste Mal in Biarritz und ich mit 17. Und wir hatten auch da so diese Verbindung. Aber in diesem Buch geht es um, sehr autobiografisch ziemlich sicher, um eine hochkomplexe Geschichte auch zwischen Mutter und Tochter. Und total lesenswert. Also das habe ich im Vorfeld gelesen, als ich mich auf sie vorbereitet habe. Sie hat übrigens einige Bücher geschrieben, die wirklich krass sind. Habe ich auch nicht gewusst.
Ich auch nicht.
Ja, aber wirklich, also wirklich intensiv. Auch über die Demenz ihres Vaters, wo es aber nicht nur um Demenz geht, sondern sie hat als junges Mädchen, musste sie den dementen Vater im Wechsel mit ihrer Mutter pflegen. Mhm. Und das war so, dass sie so angestrengt davon war, dass sie regelmäßig in der Schule eingeschlafen ist. Und die Mutter hat ihr aber verboten, überhaupt über das Thema zu reden. Mhm. Und sie sagt, sie hat wirklich sehr in ihrer Kindheit darunter gelitten. Sehr, 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 sehr gelitten. Und beschreibt sehr eindrücklich, was das für ein schöner Moment war, als der Vater starb. Und was für eine Befreiung das für sie war. Und das ist, aber in dem Buch Biarritz, was ich empfehlen möchte, das ist sehr spannend, sehr unterhaltsam, aber sehr eindringlich. Also, da geht's auch um Familiengeschichte. Also wirklich sehr lesenswert, finde ich.
Okay. Gut, ich habe noch einen Musiktipp. Und zwar, was ich wirklich, da habe ich mich gefragt, wer hat ihn da so gut beraten? Bei vielen Videos, die jetzt zum Beispiel auch sich bei der nächsten Tour befassen, läuft ja Bittersweet Symphony von, wie heißt der denn jetzt noch? Richard Ashcroft ist das doch. Oder war das noch mit seiner Band? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, dieses Lied ist doch, nee, das ist noch von The Verve. Genau. Und das fehlt ja auch noch auf unserer Playlist, ist mir aufgefallen. Da muss er natürlich noch drauf.
Okay. Wahrscheinlich haben wir es schon drauf, aber es hat gestern mir so gute Laune gemacht. Von Andreas Burani auf uns, das Lied auf uns. Mhm. Und habe da hier noch eine Bitte an die Hörerschaft. Das könnt ihr mir auch einfach ganz stumpf bei Instagram schicken. Ich suche nach einem Lied. Und zwar geht es. Ich würde so gerne bei der neuen Tour am Ende ein Lied laufen lassen, in dem es schon um sich verabschieden geht, aber auf eine fröhliche Art und Weise. Und so ein Lied, so ein bisschen gerne so wie im Stil auf uns, wo man sagt, so, wir feiern uns, wir haben eine gute Zeit gehabt, danke für die schöne Zeit, aber nicht zu wehmütig, nicht zu melancholisch, mit deutscher Sprache, Komma, darf aber auch in anderer Sprache sein. Ich hätte gerne in Deutsch, aber wenn es in einer anderen Sprache ist, auch okay. Und jetzt kommt noch die Schwierigkeit, dass auch rein instrumental funktionieren würde. Mhm. Also wo jeder bei den ersten 5 Akkorden schon weiß, ach, das Lied ist es. Das ist quasi die Challenge.
Mhm. Du brauchst wahrscheinlich gar nicht drüber nachzudenken. Ausgeschlossen,
ja,
ne?
Du kannst, weil ich sag mal, die Lieder, die du schickst, die kennt ja erstens keiner und zweitens, sag ich mal, es wird kein Tokotronic-Lied laufen.
Das werden wir sehen. Ja, okay. Also ich werde mich trotzdem unter Pseudonym an dieser Umfrage, nennen wir es Umfrage, beteiligen. Und wir werden ja gucken, welches Lied möge, das bessere Lied möge gewinnen.
Übrigens, ich hatte einen sehr lustigen, sehr perfiden Vorschlag eines Hörers bekommen. Ob ich denn nicht zu Weihnachten dir ein Geschenk mache und ob ich nicht, er hätte auch tatsächlich die Band Tokotronic angeschrieben diesbezüglich.
Ja.
Hat aber, die scheinen ziemlich arrogant zu sein.
Nein,
keine Antwort bekommen.
Die sind einfach
beschäftigt. Ja, ja, genau. Die haben nicht geantwortet, was ich wirklich doof finde, wenn Menschen nicht antworten.
Das passiert mir aber auch schon mal.
Aber in deinem Fall, du bist eine Einzelkämpferin.
Das stimmt.
Du musst dich fokussieren. Und da kann mir ja keiner erzählen, dass die sich nicht leisten können, dass da jemand den Social-Media-Account mitbetreut. Weil es ist ja zu befürchten, dass hier und da auch mal jemand eine Platte von denen gekauft hat schon.
Ja, ich hätte tatsächlich nicht diesen... Ich finde nicht, dass man den Anspruch hat, dass er da auch
alles... Ach, weiß ich nicht.
Können wir mal eine andere Folge beleuchten.
Guck mal, jetzt sind das ja keine Weltstars, die jeden Tag 4.000 Nachrichten kriegen. Ne? Also da würde ich jetzt mal in Frage stellen, da werden ja wahrscheinlich eine Handvoll Nachrichten am Tag eingehen, that's it.
Mir gefällt das nicht, was das hier jetzt für eine Haltung bekommt.
So, wollen wir sie nicht überbewerten, ne? Wollen wir es das mal eben sagen, ja? Also, weißt du, ich kann verstehen, wenn jemand 2, 3, 4, 5 Millionen Follower hat, dass das dann irgendwann nicht mehr geht. Andererseits,
welches halbgare Witzchen sollte denn dahinter stecken? Womit soll ich dann gequält werden?
Andererseits, wenn jemand 5 Millionen Follower hat, wird er finanziell immer in der Lage sein, jemanden einzustellen, der sich darum kümmert. So. Auf jeden Fall hat dieser kluge Hörer unseres Podcastes Tokotronic angesprochen und den Vorschlag unterbreitet, scheinbar den Dog-Song im Tokotronic-Stil zu bearbeiten. Und dir das zu Weihnachten zu schenken, dass du dich dann ja nicht mehr gegen den Dog-Song wehren kannst.
Ich kann mir das also ganz, eigentlich, ganz schwer vorstellen.
Eigentlich ist es ja auch einfach Tokotronic. Es muss ja einfach nur unbeholfene Musik draufgelegt werden.
Es ist auf jeden Fall eine lustige Idee, muss ich schon zugeben.
So. Aber weil die feinen Herrschaften von Tokotronic...
Ja. Aber würdest du dich denn dann darauf einlassen, dass das dann unser neues Intro wäre? Ja. Das wäre dann schon...
Pass auf, wenn es jetzt nicht von irgendjemand gemacht wäre, sondern von Tokotronic, dann würde ich das tun und würde das extrem Lob preisen und würde 50 Hörer aus unserer Community, denen würde ich Tokotronic-Tickets kaufen. Zur Tour.
Wow.
Aber ich würde trotzdem natürlich immer wieder betonen, dass das unerträgliche Musik ist.
Jetzt bin ich überwältigt, weil ich jetzt sehe ich natürlich, ich sehe auf der einen Seite die Unmöglichkeit der Sache. Also das wird ja nicht eintreten. Und jetzt stehe
warum
ich hier
soll das denn nicht eintreten? Das ist 2 Stunden Arbeit. Mein Gott, bitte. Ja, warum soll das denn nicht eintreten?
Das sind ja keine Auftragsmusiker. Das kannst du dir doch so jetzt nicht. Und dann dieser Song.
Und dann sind wir natürlich auch, muss man sagen, wahrscheinlich für deren Welt viel zu profan und belanglos.
Ja, genau, das ist nämlich die Sache, glaube ich auch.
Ja. Und es ist ja für die auch schwer. Ich meine, guck mal.
Jetzt, und immer wenn ich hier versucht habe, mal ein bisschen Lyrik zum Beispiel reinzubringen, mit der Wanderratte zum Beispiel, dann wurde das immer ins Lächerliche gezogen. Jetzt diese Hochkultur und so weiter, da hast du dich immer gegen gesperrt.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ja unsicher sind. Dass sie sagen, nee, aber guck mal, wenn so ein musikalisch gebildeter Mensch wie Martin Luther, der wirklich weiß, wie Musik geht, sollen wir uns wirklich dieser Bewertung aussetzen? Das könnte ich auch verstehen.
Ist schon so spät, ne? Hast du auch gerade geguckt?
Ja, ich muss weg, liegt euch wieder hin.
Ja, ich muss auch weg, legt euch wieder hin.